ARD. Hallo, ihr hört wieder Hamburg heute. Ich bin Tanja Richter und in dieser Folge geht's um ein Megasport-Event, das alle 4 Jahre stattfindet und auf das ich unsere Stadt gerne bewerben möchte. Ja, ihr wisst natürlich, worum es geht. Olympische Sommerspiele. Sportsenator Andi Grote war nämlich heute bei uns und wir haben mit ihm auch über die Kritik an Olympischen Spielen in Hamburg gesprochen.
Unser Konzept ist ganz klar darauf ausgerichtet, Negativeffekte zu vermeiden. Und das bedeutet, dass wir eben kein ganz neues Stadtentwicklungsprojekt, weder ein Olympiapark mit ganz neuen Sportstätten noch ein olympisches Dorf als neues Stadtentwicklungsprojekt. Und an diesen Projekten macht sich ja oft das Thema Verdrängung, Mietensteigerung fest. Das wird es alles nicht geben.
Und was Grote sonst noch in dem Gespräch gesagt hat, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Frage, wie viele Schadstoffe Kinder und Jugendliche im Körper haben. Dazu ist nämlich eine neue Studie gestartet, auch bei uns in Hamburg. Und wir haben in Hamburg jetzt 2 neue Gedenktafeln für die Opfer der Anschläge vom 11. September. Das sind die Themen an diesem Donnerstag, den 17. Juli. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Olympische Sommerspiele in Hamburg. Ihr wisst, der Deutsche Olympische Sportbund, der will ja, dass die Spiele mal wieder hier bei uns in Deutschland stattfinden. Und Hamburg will sich darauf bewerben. Und ja, in meinem Umfeld zumindest kannst du mit diesem Thema eine abendfüllende Diskussion entfachen, denn die einen haben ja mega Bock drauf und die anderen so gar nicht. Die befürchten zum Beispiel ein Verkehrschaos, steigende Mieten und sowas. Jörg Naroska aus der Sportredaktion hat darüber heute mit dem Innen- und Sportsenator Andi Grote gesprochen. Jörg, was sagt denn der dazu?
Ja, das ist keine große Überraschung. Der weist die Kritik natürlich erstmal zurück, sagt, das ist viel reflexhaft, weil man schon mal was Schlechtes über Olympia gehört hat aus der Vergangenheit. Aber es geht ja jetzt ums Hamburger Konzept und dann muss man sich das eben auch angucken. Und dann nennt er als Beispiel die steigenden Mieten und sagt, naja, bei früheren Olympischen Spielen, da waren da oft ganze Stadtentwicklungsprojekte, die in den Ausrichterstädten mit drangehangen haben. Das ist in Hamburg aber gar nicht geplant. Da wird nicht viel neu gebaut, außer Dinge, die man sowieso bauen will, wie zum Beispiel die Science City, die soll dann als olympisches Dorf genutzt werden. Aber es ist eben nicht so, dass man da jetzt irgendwie versucht, die Stadt zu renovieren und dadurch Verdrängungseffekte hat oder steigende Mieten. Das, sagt er, wird es in Hamburg nicht geben. Und auch den Vorwurf, dass man Obdachlose verdrängen würde dann vor und während den Spielen, das weist er komplett zurück.
Ich glaube, die Kritiker sollten unsere Stadt besser kennen. Wir haben auch in der Vergangenheit große Sportveranstaltungen hier gehabt, gerade im letzten Jahr Fußball-Europameisterschaft, wir haben die Weltmeisterschaft hier gehabt. Es wird hier niemand verdrängt. Unsere Stadt bewirbt sich so, wie sie ist.
Also zusammengefasst kann man sagen, Grote sagt, bitte bei der Kritik auf das gucken, was Hamburg wirklich vorhat und nicht auf irgendwas, was früher war.
Aber was hätte Hamburg denn von Olympischen Spielen?
Ja, da gibt es auch einige Punkte. Zum Beispiel, wenn man auf den Verkehr schaut, da gibt es ja auch die Befürchtung, das wird ein Chaos. Da gibt es dann Olympic Lanes, die nur noch IOC-Mitglieder nutzen dürfen. Alle anderen stehen im Stau. Erstens sagt Grote, also das stimmt so auch nicht, weil die Verträge, die das IOC abschließt, inzwischen ganz anders aussehen als in der Vergangenheit. Ist alles abgespeckt, alles einfacher, kostet alles viel weniger für die Ausrichterstädte. Und wenn man dann so Projekte hat, wie zum Beispiel den Hauptbahnhof, der dringend ausgebaut werden muss in Hamburg, was alle wissen, nur keiner weiß bisher so genau wann, wie, mit welchem Geld, dann könnte Olympia da so eine Art Schub geben, weil man als Olympiastadt natürlich dann auch irgendwann fertig sein muss. Und das weiß dann auch die Bundesregierung, die Olympische Spiele unterstützt. Das heißt, solche Projekte, solche großen Projekte auch mit Bundesmitteln, die könnten mit Olympischen Spielen als Olympiastadt schneller gehen. Andersrum, wenn jetzt zum Beispiel nicht Hamburg, sondern München ausgewählt wird als deutscher Bewerber, als deutsche Olympiastadt, dann würde eben die Priorität, das Augenmerk nach München gehen und nicht nach Hamburg. Und dann dauert vielleicht auch alles, was man in Hamburg machen will, deutlich länger.
Also Grote verteidigt die Pläne. Jörg, aber letzte Woche, da wurde ja viel darüber gesprochen, dass der HSV ein neues Stadion für Olympia bekommen soll, obwohl es noch gar kein Gutachten gibt darüber, wie die Bausubstanz des HSV-Stadions überhaupt aussieht. Stimmt das so?
Es gibt kein Gutachten, das stimmt. Es gibt Aussagen des HSV. Der guckt sich das Stadion natürlich immer sehr genau an. Und klar ist, das Stadion ist noch nicht so alt. Anfang 2000er, Ende der 90er umgebaut und dann in Betrieb genommen. Aber es war auch kein ganz neues Stadion. Es war ein Umbau. Das alte Volksparkstadion ist da aufwendig, dann Spielfeld gedreht und so weiter. Also das war ein ziemlich aufwendiges Projekt. Aber es ist relativ billig gebaut worden, muss man einfach so sagen. Man hätte da deutlich mehr Geld investieren können und wahrscheinlich sogar auch müssen, denn man merkt es jetzt an der Bausubstanz. Und das ist eben auch das, was der HSV sagt. Und der HSV sagt auch, naja, also wir reden ja nicht über morgen, wir reden über das Jahr 2044 vielleicht oder dann spätestens die 2050er und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo das Stadion dann einfach nur noch mit so viel Aufwand renoviert, modernisiert, saniert werden kann, dass es sich nicht mehr lohnt und dass da ein neues Stadion letztlich finanziell auch günstiger wäre. Und das ist der Punkt, wo die Stadt gesagt hat, naja, wenn wir sowieso ein neues Stadion bauen müssen, dann können wir das ja auch für Olympia nutzen. Und das heißt also, ja, es gibt kein Gutachten, das das belegt, aber die Geschichte, so wie der HSV sie erzählt, die ist doch, wenn man die Geschichte des Stadionbaus kennt, sehr plausibel.
Okay, aber wenn der HSV ein neues Stadion bekommen soll, was fällt denn dann eigentlich für unseren anderen großen Fußballverein ab, den FC St. Pauli?
Ja, das ist noch offen, aber es gibt Signale auch von Andi Grote und der Stadt, dass der FC St. Pauli dann natürlich auch in irgendeiner Form profitieren könnte. Und das ja auch unabhängig von Olympia, denn das Stadion im Volkspark soll ja sowieso gebaut werden, in das der HSV dann reingeht irgendwann. Die Frage ist nur, wie könnte das aussehen? St. Pauli selbst macht schon sich Gedanken darüber, das Stadion zu erweitern, die Kapazität zu erhöhen. Da würden viel mehr Leute gerne zu den Fußballspielen kommen, als reinpassen momentan. Man könnte die Ecken schließen, die ja größtenteils offen sind zwischen den Tribünen. Das würde die Zahl nicht so wahnsinnig erhöhen, aber immerhin ein bisschen was. Man könnte vielleicht aber auch sogar eine Tribüne nochmal aufstocken. Also da ist ganz viel an Gedanken möglich. Grote sagt, ja, der Verein soll sich was überlegen und dann reden wir miteinander und dann gucken wir, was geht. Grundsätzlich ist die Bereitschaft da zu helfen, nicht nur dem HSV, nicht nur dem FC St. Pauli, sondern wie Grote sagt, allen Hamburger Vereinen, die in irgendeiner Form einen Bedarf haben. Aber man muss es eben konkret haben und das ist jetzt die Aufgabe für den FC St. Pauli, sich da eben dann auch quasi so eine Wunschliste in Anführungsstrichen zu erstellen und zu sagen, das wäre etwas, was uns wirklich voranbringen würde. Und Gespräche zwischen Stadt und dem Verein laufen auch schon.
Okay, dann warten wir das ab. Dankeschön, Jörg. Fragt ihr euch eigentlich auch manchmal, wie gefährlich ist es eigentlich, der ganze Feinstaub hier in der Stadt für meine Kinder? Oder wie gesundheitsschädlich ist es, wenn ich die zerkratzte Teflonpfanne weiter benutze? Ja, ihr seid mit diesen Fragen nicht alleine. Auch das Umweltbundesamt will das jetzt wissen. Es beteiligt sich an einer europaweiten Studie, die sich um genau diese Fragen dreht. Wie sehr Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren mit chemischen Schadstoffen belastet sind. Und Hamburg ist ein Ort, an dem getestet wird. Mein Kollege Peter Kleffmann hat eine Probandenfamilie getroffen. Peter, wie läuft denn diese Studie genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir waren tatsächlich dabei, als so eine Befragung, so ein Test stattfand. Da wird die Familie von zwei Menschen besucht, einer Ärztin in dem Fall und einem, der die Interviews führt. Und das ist schon richtig aufwendig. Also da wird der Blutdruck gemessen, das ist das geringste. Blutprobe wird genommen, eine Urinprobe, bei kleineren Kindern sogar eine Haarprobe. Und später wird dann im Labor wirklich detailliert festgestellt, welche Giftstoffe haben sich im Körper angereichert. Insgesamt 70 Stoffe sind das, also Schwermetalle, Weichmacher, Pestizide und so etwas. Am Ende hat man richtig so einen kleinen Check-up, wie mein Körper sozusagen mit Giften belastet ist.
Was hat denn die Familie davon? Warum macht die da mit?
Also natürlich so ein bisschen muss man auch davon überzeugt sein. Wenn erstmal der Brief vom Umweltbundesamt kommt, dann denken erstmal viele, ah, Werbung, die wollen was verkaufen. Wer das dann aber tatsächlich so ein bisschen durchdrungen hat, der merkt schon, das ist wirklich eine interessante Geschichte. In unserem Fall, die Familie, wo wir waren, die wohnt zum Beispiel an der Elbe, sagt, sie sind Fans von Schiffen und von Flugzeugen. Airbus ist direkt gegenüber, aber sie wissen nicht, was eigentlich da im Blut vielleicht später mal nachweisbar ist von den Abgasen der Schiffe und der Flugzeuge. Die wollten also ganz konkret wissen, wie geht's uns denn in diesem Fall? Die fanden aber auch insgesamt die Studie einfach interessant. Und kleiner Nebeneffekt, der 16-jährige Colin, der bei uns dabei war, der kriegt auch noch 30 Euro für die Studie.
Wann ist denn eigentlich mit den Ergebnissen zu rechnen?
Das dauert, also die Familien individuell, die kriegen im nächsten Frühjahr das Ergebnis, so diesen kleinen Check-up sozusagen. Insgesamt geht diese europaweite Studie bis 2029, das heißt bis 26 laufen die Feldanalysen in ganz Europa. Dann wird analysiert, ausgewertet. Das Ergebnis europaweit kommt dann tatsächlich erst Ende des Jahrzehnts. Das dauert noch richtig lange.
Und was wird dann mit diesem Ergebnis gemacht? Hat das dann auch möglicherweise Folgen?
Also die Grundlage oder das Ziel ist tatsächlich, dass die Politik Entscheidungsgrundlagen hat, erstmal Ergebnisse, Messwerte und erstmal festlegen kann, woher kommen eigentlich Gifte, was für Gifte spielen eine Rolle, woher kommen die und daraus dann politische Entscheidungen abzuleiten. Also das ganz banale Beispiel, wenn zum Beispiel eine Familie sagt, sie kocht immer mit Teflonpfannen und man kann zum Beispiel tatsächlich bei der Familie Giftstoffe nachweisen, die aus dieser Beschichtung kommen und das ist bei ganz vielen Menschen der Fall, denn vielleicht am Ende gibt es ein Gesetz, was bestimmte Teflonpfannen verbietet. Also am Ende auch eine Grundlage für den Gesetzgeber.
Super. Dankeschön, Peter. Es gibt so Ereignisse, da weiß eigentlich jeder, was er da gemacht hat und wie er davon erfahren hat. Und die Anschläge vom 11. September zum Beispiel, die sind so ein Ereignis. Hier bei uns in Hamburg gibt es jetzt zwei Gedenktafeln, die an die 9/11-Opfer erinnern. Sie wurden heute vor dem ehemaligen US-Generalkonsulat an der Außenalster enthüllt, bei grauem Himmel und Nieselregen und mit einem Trompetensolo. Und die Stimmung war sehr getragen, fast wie auf einer Beerdigung, hat mir unser Reporter erzählt, der dabei war. Und er hat dort dann auch mit unserem Bürgermeister Peter Tschentscher gesprochen. Und auch Tschentscher kann sich noch daran erinnern, wie er von den Anschlägen erfahren hat. Er hat damals noch als Arzt gearbeitet.
Ich weiß noch sehr genau, dass ich mit meinen Kollegen im UKE, das war ja tagsüber, diese Ereignisse plötzlich mitbekommen habe, dass wir dann versucht haben, Nachrichten zu sehen. Und dass es einen großen Schrecken gab, dass wir auch verunsichert waren. Es gab ja mehrere Stufen, der Anschlag auf den ersten Tower, auf den zweiten Tower, dann der Flugzeugabsturz in Pennsylvania, in Washington der Anschlag. Man wusste nicht, was passiert als nächstes.
Ja, an diese Verunsicherung, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Wenn ihr euch die Gedenktafeln mal angucken wollt, guckt dann einfach bei uns in die NDR Hamburg App. Ich stelle euch aber auch noch mal einen Link in die Shownotes. Und bevor ich diese Podcast-Folge beende, habe ich noch eine kleine Info in Sachen Jimmy Blue Ochsenknecht für euch. Ihr wisst, der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der soll ja eine Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt haben, wurde dann am Hamburger Flughafen festgenommen und dann nach einer langen Tour durch deutsche Gefängnisse schließlich an Österreich ausgeliefert. Und heute kam dann die Meldung, Jimmy Blue Ochsenknecht ist wieder frei. Nach einer Kautionszahlung von 15.000 Euro wurde er nämlich wieder freigelassen. Das hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck gesagt. Ja, und mit dieser Nachricht verabschiede ich mich in den Feierabend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.